Was mir klar geworden ist, dass Glaube dann eigentlich nicht das ist, dass du auf alles eine Antwort hast. Ja, das kann dir auf vieles eine Antwort geben, aber es geht im Glauben gar nicht darum, dass du alles erklären kannst und auf alles eine Antwort hast, sondern dass es letztendlich der Umgang damit ist, dass du auf manche Sachen keine Antwort hast.
Hallo, ich bin Eva Holzhäuser und ihr hört den PH-Podcast. Hier rede ich in jeder Episode mit PhD-Kandidatinnen oder Postdocs über ihre Promotionen in den verschiedensten akademischen Bereichen. Es geht um die Inhalte ihrer Forschung und den Menschen dahinter. Ich möchte euch hier Wissenschaft näher bringen und gute Geschichten erzählen. Allerdings nicht von den ganz Großen, sondern von den Anfängen. Wie kamen Sie dazu? Was inspiriert Sie? Und was haben Sie auf Ihrer bisherigen Reise erlebt? Weil ich glaube, dass jeder von uns eine interessante Geschichte zu erzählen hat und auch, dass ich euch damit auf neue Gedanken bringen kann. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge PH Podcast, heute mit Christian Ehrens.
Hallo Eva, ich freue mich, hier sein zu dürfen.
Ja, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt oder dass ihr diesem Podcast eine Chance gebt. Christian, du hast Theologie studiert und danach ein sogenanntes Vikariat gemacht. Das heißt, du hast dich zum Pastor ausbilden lassen, hast währenddessen auch in einer Gemeinde gearbeitet und jetzt bist du mit deiner Promotion beschäftigt in der Friedens- und Konfliktforschung. Um dich gleich am Anfang ein bisschen besser kennenzulernen, habe ich dich diesmal gebeten, dir drei vermeintliche Fakten über dich zu überlegen, von denen zwei wahr und einer geflunkert ist. Und ich soll dann mal raten, welcher das ist. Mit dem Risiko, dass es für mich ein bisschen peinlich werden könnte. Also Christian, wenn du bereit bist, schieß los. Alle drei auf einmal.
Okay, drei Fakten. Die erste ist, ich wäre fast Mediziner geworden, weil vor meinem Theologiestudium war ich sogar für Medizin immatrikuliert und habe mich dann erst ganz kurz vor Semesterbeginn umentschieden und umimmatrikuliert. Fakt 2, ich sitze so viel am Schreibtisch oder in der Bibliothek, darum gehe ich gerne joggen, um halt auch mal den Kopf frei zu bekommen von der ganzen wissenschaftlichen Arbeit. Und Fakt 3, ich bin zwar evangelischer Theologe, aber ich habe mal im katholischen Petersdom in Rom eine eigens für den Geburtstag des Papstes komponierte Messe gesungen.
Also das klingt alles, oh, das hast du richtig gut gemacht, weil ich finde, das kann alles total sein. Du scheinst mir auf jeden Fall ein Jogging-Typ, du bist ein super fitter Typ auf jeden Fall. Das mit dem Joggen kann absolut sein. Das mit dem Medizinstudium, also dich als Arzt kann ich mir auch super vorstellen, aber das mit der katholischen Messe eben auch. Kleiner Fun-Fact hier, ja, wir kennen uns auch wieder aus diesem ominösen Chor, von dem öfter mal die Rede ist. Auch wieder hier, liebe Grüße ans JTB. Ich sag mal, das mit dem Joggen ist falsch.
Eva, wir kennen uns einfach zu gut. Stimmt, das ist falsch, ja.
Boah, hab ich ja Glück gehabt.
Ja, ich habe oft versucht, in meinem Leben Joggen für mich zu etablieren, aber ja. Ich bin dann doch immer irgendwie genervt vom Joggen. Ja, ich mache ganz gerne Sport, auch so Fitness, auch jetzt in Corona, aber Joggen, da denke ich immer nur, wann bin ich wieder zu Hause.
Alter, ich kann es voll verstehen. Es gibt manchmal so Hochphasen, ich versuche es auch immer mal wieder, aber es ist echt nicht leicht. Dann würde ich sagen, bist jetzt du erstmal dran. Und zwar würde ich dich darum bitten, mal ein bisschen in einfachen Worten vielleicht für alle Nicht-TheologInnen zu erklären, was du da genau machst in deiner Promotion.
Ja, cool. Also du hast es schon gesagt, ich forsche in der Friedensethik. Und ich beschäftige mich mit der Frage, wie eigentlich Gesellschaften nach Konflikten mit schweren Menschenrechtsverbrechen eigentlich den Übergang zum Frieden schaffen können, zu einem dauerhaften Frieden. Und also Konflikten wie zum Beispiel Diktaturen oder Bürgerkriegen oder so Unrechtsregime wie zum Beispiel die Apartheid in Südafrika. Und wie kann eigentlich dieser Übergang, diese Transition gelingen? Das ist meine Frage. Und es gibt über diesen Übergang, gibt es quasi auch eine eigene Disziplin, die nennt man die Transitional Justice, ja, der Übergangsgerechtigkeit oder Übergangsrecht. Und in dem Bereich forsche ich. Und das Ganze mache ich aus der Perspektive der evangelischen Sozialethik. Ja, ich bin ja also Protestant und tue Theologe und frage, was können wir eigentlich aus der Perspektive von unserem Glauben dazu sagen? Aber auch, was kann dieser ganze Themenbereich und eigentlich, wie kann der unseren Glauben in Frage stellen? Und im Speziellen kann man jetzt sagen, dass es da eine Problemstellung gibt, ein ethisches Dilemma. Und zwar, welches Ziel soll man eigentlich vorrangig verfolgen bei so einem Übergang? Soll man vor allem sagen, es geht um die Gerechtigkeit für die Opfer? Oder dass beispielsweise alle Täterinnen und Täter müssen auf jeden Fall zur Rechenschaft gezogen werden, müssen auf jeden Fall eingesperrt werden im besten Fall. Oder würde man sagen, das Allerwichtigste ist, dass wir irgendwie in einer versöhnten Gesellschaft miteinander in Frieden leben können und vielleicht auch alte Konflikte so ein bisschen begraben.
Was wahrscheinlich für die Gesellschaft, also für die, die es erlebt haben, vor allem die Opfer, gar nicht mal so leicht wäre, ne? Also da ist ja wahrscheinlich die Frage, welcher Gerechtigkeit im Endeffekt wollen wir gerecht werden? Weil Gerechtigkeit ist ja so ein universell, also das wird so, ist zumindest ein Wort, was in der Politik, finde ich, oft sehr universell verwendet wird. Da kommt es immer so rüber, als gäbe es die Gerechtigkeit, als wäre das ein feststehender Begriff, ja. Und das wäre ganz klar definiert, weil dann viele sagen, wir wollen Gerechtigkeit. Ja, aber was ist denn Gerechtigkeit eigentlich? Ja. Ja? Das ist ja sehr interpretationsfreudig und es ist ja total abhängig von der Perspektive, was Gerechtigkeit für jemanden bedeutet. Das kann man ja überhaupt nicht einfach in wenige Worte fassen. Ja,
ja, ist auch eine der Sachen, die ich so gelernt habe in der Promotion, dass diese Gerechtigkeitsbegriffe, das sind halt riesengroße Begriffe und jetzt sehen wir es, die werden im Diskurs, wie du gesagt hast, immer gebraucht, aber sie werden eigentlich selten erklärt, ist mir dann aufgefallen. Ne? Je mehr man sich mit diesen Theorien beschäftigt, mit verschiedenen Arten von Gerechtigkeit, fällt einem auf, dass sie so normalerweise nie erklärt werden. Also jetzt haben wir zum Beispiel das Thema Impfen gegen Corona und es wird oft über Impfgerechtigkeit gesprochen. Aber was ist denn jetzt die Impfgerechtigkeit eigentlich? Ja? Man könnte sagen, es ist gerecht, wenn jeder die gleiche Chance hat auf den Impfstoff. Also alle Deutschen oder alle Menschen, die hier in dem Land leben, die werfen ihr Los in den Topf und dann wird gezogen.
Impflotterie.
Die Impflotterie.
Ja,
und jeder hat die gleiche Chance. Ja? Also unter Absehung der Person hat jeder die gleiche Chance. Wäre eine Form von Gerechtigkeit. Oder so wird es ja jetzt gemacht, dass man sagt, na, es geht eigentlich um Bedürfnisgerechtigkeit. Wer hat eigentlich das größte Bedürfnis an der Impfung, weil er die größte Gefahr hat? Und so gibt es halt viele verschiedene Arten von Gerechtigkeit und es wird selten eigentlich erklärt, was manchmal zu großen Missverständnissen führt. Aber interessanterweise ist doch auch bei den Menschen so ein Grundverständnis ist oft da. Also oft muss man es auch nicht erklären, weil den Menschen so ein bisschen klar ist, was gemeint sein könnte.
Das ist auf jeden Fall schön zu hören, dass du diese Erfahrung in deiner bisherigen Arbeit gemacht hast. Was ich mich jetzt so ein bisschen frage, du schaust ja weltliche Prozesse an, aber aus der Sicht der Religion. Also findest du, dass man weltliche Vorgänge überhaupt gut aus Sicht der Religion bewerten kann oder siehst du da irgendwie auch Konflikte?
Das ist ein super spannendes Feld, also für unser aller Mitleben, aber auch so innerhalb der theologischen, ethischen Disziplinen. Und man kann darauf zwei Antworten finden, oder es werden oft zwei Antworten gegeben. Und die eine ist, Religion, das ist doch Beten und Singen und Innerlichkeit. Ja, also am besten meditieren oder sich so hinter Klostermauern verschanzen. Und dann wäre es komisch, man würde jetzt was zu den Dingen da draußen in der Welt sagen. Und das wäre auch gar nicht das Ziel von Religion. Ja, das wäre so die eine Variante, dass man sagen kann, ja, eigentlich kann man als Religion wenig dazu sagen. Die Welt läuft irgendwie auch nach ihren Regeln ab und wir versuchen in der Religion eigentlich eher so, uns ein bisschen von der Welt frei zu machen. Ja. Wir versuchen uns von der bösen Welt zu erlösen quasi. Ne? Und
in eurem persönlichen Happy Place.
In dem Happy Place, in dem man sich da rein meditiert oder betet.
Glaube.
Und da gibt es echt auch gute Argumente, das so zu sehen, wenn man sagen kann, ja, da wird halt auch nicht irgendwie die Gesellschaft oder die Politik irgendwie religiös überformt, aber hat natürlich auch Nachteile, dass man dann irgendwie auch gar nicht auf die Idee kommt, ich könnte der Gesellschaft ja auch was beitragen als Christ oder als Glaubender. Und interessanterweise ist so dieses Verständnis von dem Verhältnis von Religion und Politik und Ethik ist auch eins, was oft in Diktaturen vorherrscht. Also die DDR hat gesagt, naja, Christentum ist schon okay, aber dürft ihr halt nur zu Hause machen. Also aber ja, nichts irgendwie zur Politik sagen. Und aus der Perspektive wird es dann auch schwieriger. Und die andere, die andere Idee ist, dass man sagt, naja, Religion das ist jetzt ja nicht nur was für mich, sondern es ist, das beeinflusst das ganze Verständnis, mein ganzes Verständnis von der Welt. Und mein Glaube, der ändert, wie ich die Welt sehe. Und deswegen muss ich irgendwie auch entsprechend was handeln. Und wenn ich jetzt zum Beispiel als Christ der Auffassung bin, naja, alle Menschen sind jetzt von Gott geschaffen als Ebenbild Gottes und sind gleichwertig, dann kann ich jetzt irgendwie nicht denken, dass Folter und Ungleichbehandlung was Gutes wären, sondern muss mich quasi dafür einsetzen, dass das sich auch so abbildet in der Welt. Jetzt zum Beispiel im Widerstand gegen den Nationalsozialismus oder auch in ja, man sagt Befreiungstheologien, also Theologien, die ungerechte Lebensverhältnisse beenden wollen. Da wird halt gesagt, nein, diese Welt, die muss irgendwie auch ein bisschen was von dem abbilden, was man sich so aus christlicher Perspektive vorstellt. Also wenn Jesus Christus in die Welt gekommen ist und da Menschen geheilt hat, dann können wir nicht sagen, ja, bei uns ist das egal.
Dann können wir das auch.
Das wäre cool.
Ja, ich würde noch mal gerne ein bisschen jetzt auf dein Fallbeispiel zugehen. Wie sind denn so die Hauptströmungen gewesen? Also was ist denn dann tatsächlich in Südafrika nach Beenden der Apartheid so passiert? Also es gibt vermutlich mehrere Strömungen, aber vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen erläutern, was da so passiert ist.
Ja, das haben wir auch noch gar nicht erzählt, glaube ich. Das Teil meiner Promotion ist, nicht nur irgendwie auf diese Transitional Justice Theories zu schauen, sondern dass ich mir einen konkreten Fall auch anschaue. Und das ist eben Südafrika während und nach der Apartheid. Also ich habe ja gesagt, es geht darum, welche Ziele man eigentlich verfolgt. In dieser Transition, ob man jetzt vor allem die Gerechtigkeit in den Vordergrund stellt oder die Versöhnung. Und ich schaue quasi in drei Bereichen, wie das gehandhabt wird. Und der erste ist, wie ist das in den Transitional Justice Theorien? Ist es da so, dass irgendwie die einen eher sagen, naja, es geht vor allem um Gerechtigkeit, in welcher Form auch immer, oder um Versöhnung? Und dann schaue ich mir an, ist dieses Spannungsverhältnis eigentlich auch in einem konkreten Anwendungsfall gegeben? Da schaue ich mir Südafrika an, nach der Transition von der Apartheid zur Demokratie. Und welche Stimmen hat es da gegeben und gibt es heute? Und dann schaue ich als letztes auf die Theologie, und zwar auch auf die theologischen Stimmen in Südafrika. Betonen die eigentlich eher, na, es ist jetzt eine Theologie der Versöhnung und wir müssen als eine Menschheit in Frieden miteinander leben? Oder betonen die eher, es müssen sich erstmal Dinge ändern in dieser Gesellschaft, bevor es Frieden geben kann.
Und dann würde ich jetzt gerne mal ein bisschen tiefer bohren bei dem Fallbeispiel, was du gewählt hast. Wie ist denn da gerade so die Lage oder welche Strömungen gab es nach diesem Wechsel zur Demokratie?
Ja, Südafrika ist auf jeden Fall ein super spannendes Fallbeispiel, weil diese Transition von der Apartheid zur Demokratie, die ist jetzt schon ein bisschen her, also die ist quasi 1994, sagt man, war dann die Apartheid offiziell vorbei, weil da gab es die ersten freien Wahlen und Nelson Mandela ist der erste schwarze Präsident Südafrikas geworden. Und dann gab es solche Transitional Justice Instruments, wie man sagt, wie eine Wahrheits- und Versöhnungskommission, die Verbrechen aufklären sollte, aber auch Amnestien gegenüber Tätern ausgesprochen hat. Und das wurde von vielen so als Wunder eigentlich bezeichnet. Ja, als Wunder, dass man das geschafft hat, diese wahnsinnige Konfliktgeschichte irgendwie friedlich über den so voranzubringen. Und die Protagonisten, so wie Nelson Mandela oder der eine Erzbischof Desmond Tutu, die galten auch so als die Heiligen Südafrikas, dass sie das möglich gemacht haben. Und gerade auch irgendwie so aus der Perspektive westlicher Forschung hat man oft gesagt, ja, das Südafrika ist der Gold Standard. Mhm. Ja, da hat es geklappt.
Ja, und auch relativ friedlich. Also,
genau, ja. Man dachte irgendwie bei den Wahlen, da gibt es jetzt den Bürgerkrieg und so, und dann haben die aber einfach gewählt. Ohne Blutvergießen. Also es gab vorher viel Blutvergießen, aber die Wahl selber hat geklappt so. Und zwar hatten viele nicht gedacht. Und die Theologen waren natürlich total begeistert, ne? Und auch, dass man so viel über Versöhnung gesprochen haben, gesagt, ja, hier ist Königreich der Himmel, ne? Das Frieden auf Erden ist jetzt hier echt, es hat geklappt. Toll. Ja, und das ist auch so. Man muss sagen, echt eine wahnsinnige Leistung dieser Gesellschaft und dieses Staates und dieser Menschen damals, dass man das so friedlich gemacht hat. Das da kann man auch nicht in Frage stellen, weil es wirklich toll ist und total beeindruckend.
Vor allem auch bei dem, also gemessen an dem Maß an Diskriminierung, was ja vorher geherrscht hat. Also Die haben ja irgendwie, ja, es gab ja den Unterschied zwischen schwarzen, farbigen und weißen, ne? Und da gab es ja dann verschiedene Eingänge in Supermärkte. Die Leute hatten verschiedene Bänke, auf denen sie sitzen mussten, etc. pp. Also das war ja wirklich aus heutiger Sicht total absurd, was damals abgelaufen ist und was damals als rechtmäßig auch angesehen wurde.
Ja, als rechtmäßig angesehen, beziehungsweise, dass man alles auch so rechtmäßig festgeschrieben hat. Na, man hat in der Apartheid wirklich, also so tiefe rassistische Vorstellungen und Strukturen hat man aber rechtmäßig verankert.
So, und auch gesetzt, das war gesetzlich quasi verankert, dass zum Beispiel Bänke getrennt waren, dass Leute, weiß nicht, People of Color im Bus hinten sitzen mussten
so
und solche
ist es.
Sachen.
Genau, verschiedene Eingänge, verschiedene Bereiche am Strand. Ja, wobei man, da spricht man von der kleinen Apartheid, die quasi diese ganzen kleinen Trennungen im Alltag geregelt haben. Aber die große Apartheid war halt, ja, du durftest als Schwarzer kein Land besitzen. Und du durftest nur an bestimmten Orten wohnen. Und da kann man halt auch sehen, dass die Apartheid eingerichtet worden ist, um halt bestimmte wirtschaftliche und politische Machtinteressen einer quasi kleinen weißen Minderheit zu sichern. Und das ja über Jahrhunderte hinweg. Im 15. Jahrhundert kamen die ersten Weißen ans Kap in Südafrika, ab dem 16. Jahrhundert dauerhafte Präsenz. Und
welche Nationen sind da als erstes gelandet, sag ich mal?
Die Portugiesen, die haben das Kap quasi entdeckt, ja, also aus westlicher Perspektive entdeckt, weil es war ja vorher schon da. Ja. Es ist auch krass, wie da so Sprache, wenn man sagt, die Portugiesen haben es entdeckt, dann ist man gleich schon krass in der westlichen Perspektive, weil so auch Kolumbus hat auch nicht Amerika entdeckt, es war auch schon vorher da. So.
Richtig, und die Leute haben da auch schon vorher gelebt.
Genau, und ab dem 16. Jahrhundert waren dann aber die Niederländer da und haben da so eine dauerhafte Präsenz errichtet.
Ja, also eine Kolonie im Endeffekt.
Ja, es war so eine Versorgungsstation für diese Handels-Trading Company. Ab da ging es dann quasi los, ne, dass man immer mehr Land brauchte für die Versorgung und die Einheimischen immer weiter zurückgedrängt hat. Und dann kamen irgendwann noch die Engländer dazu. Und es geht quasi, diese Entrechtung der Einheimischen geht immer weiter, bis man dann im 20. Jahrhundert irgendwann wirklich diesen Begriff Apartheid als politischen Begriff etabliert. Und sagt, ja, wir müssen getrennt voneinander leben und uns entwickeln, es geht gar nicht anders. Und ab 1948 ist dann eine Partei an der Macht, die macht die National Party, die das krass als Projekt gesetzmäßig festschreibt. Und das ist erschreckend. Und dann gibt es diesen Widerstand dagegen. Und da muss man sagen, da gibt es dann auf beiden Seiten, auf Seiten des Staates gibt es halt krasse Menschenrechtsverbrechen und der ganze Sicherheitsapparat wird voll ausgefahren gegen die Widerstandsbewegung. Und auf Seiten der Widerstandsbewegung gibt es auch Menschenrechtsverbrechen in solchen Lagern, auch außerhalb Südafrikas. Und deswegen so beeindruckend, dass man dann trotzdem irgendwie zu dieser politischen Verhandlungslösung gekommen ist und gesagt hat, ja, wir machen jetzt was Neues, wir verhandeln jetzt alle an einem Tisch und machen Demokratie.
Was war denn damals, oder du willst noch was sagen?
Ja, ich wollte noch einen Disclaimer sagen, weil wir jetzt schon ein paar Mal so Begriffe verwendet haben, wie die Weißen und die Schwarzen und Coloreds, also Farbige. Und es war ein System sogenannter Rassentrennung. Und da muss man quasi so einen Disclaimer einfügen, dass man hier mit problematischen Begriffen arbeitet. Ne? Also man spricht jetzt plötzlich irgendwie von Race oder Rasse, Rassentrennung oder von Schwarzen, Farbigen und Weißen. Und das sind problematische Begriffe und es ist gleichzeitig so, dass die im englischen Raum und besonders bei der Forschung über Südafrika halt noch total viel verwendet wird. Da wird halt viel über Race und Race Group gesprochen und gleichzeitig sind das teilweise auch mittlerweile Selbstbezeichnungen bestimmter Gruppen. Und man muss jetzt aber den Disclaimer halt da einbringen, dass man deswegen aber nicht davon ausgeht, dass es diese bestimmten Gruppen, Race Groups in irgendeiner naturalen Form gibt oder sowas. Sondern, dass es aber beispielsweise noch so starken strukturellen Rassismus gibt, dass Leute, die sich heute der Black Community zurechnen, dass die halt noch krass benachteiligt werden und dass es darum andersrum auch wieder krasse Programme in Südafrika gibt und geben muss, die genau diese Gruppe versucht, bessere Chancen einzuräumen. Und dass deswegen in Südafrika diese Begriffe noch verwendet werden. Und dass man da aber quasi auch ein gewisses Problembewusstsein.
Also auch in dem Gewissen oder in dem Wissen, dass die eben historisch belastet sind oder vorbelastet sind, sie trotzdem weiterverwendet werden, aber genau. Die Leute schon die Awareness quasi haben.
Ja. Und die Awareness, dass es halt auch schwierig ist, wenn man als weißer Mann jetzt darüber schreibt und arbeitet, dass man da mit Sicherheit auch Fehler macht und darauf hingewiesen werden muss, was man quasi falsch macht oder so. Ne? Und das also, wollte ich einmal als wichtigen Punkt auch so quasi mit einbringen und vorwegschieben.
Ja, also dass man sich seiner Positionality, das wurde in Folge 2 sehr gut von Veronika erklärt, genau, seiner Positionality bewusst ist und eben genau einordnen kann, okay, ich bin weiß, ich bin ein Mann, ich bin privilegiert, ich bin Westeuropäer, habe Akademia-Zugang und so, ne, genau.
Und deswegen ist es mir zum Beispiel auch super wichtig, dass ich in meinen ganzen Forschungen jetzt nicht ankomme und sage so, was ist denn da in Südafrika passiert und hätte man das nicht besser machen können oder so, ne? Weil ich habe ja voll die krassen Ideen. Ja. Nee, gar nicht so. Das
hättet ihr mich da mal rangelassen, dann wäre das ganz anders gelaufen.
sondern, dass ich mir mal anschaue, was ist denn eigentlich der Diskurs in Südafrika gerade? Und auch bei der Theologie komme ich jetzt auch nicht irgendwie mit meiner Vorstellung und Martin Luther an und sage, guck mal, der hatte auch mal eine gute Idee zu dem Ganzen, sondern ich gucke halt, was wird dann jetzt gerade in Südafrika theologisch diskutiert und auch außerhalb der Theologie, welche Protestformen eigentlich und Positionen gibt es heute, ne? Und ich versuche halt, mir diese Position anzuschauen. Man kommt dann trotzdem nicht ganz aus dem Positionality-Problem raus, aber man kann es ein bisschen quasi relativieren.
Und was waren denn, also oder während dieser Transition, die ja wahrscheinlich immer noch im Gange ist, gehe ich von aus, was waren denn da so die Hauptströmungen?
Genau, die Transition ist immer noch im Gange und das ist quasi auch eine wichtige Erkenntnis dieser Forschung, die ich mache, aber auch grundsätzlich der Transitional Justice Forschung heute, dass eine Transition nicht so ist, hey, lass mal wählen und ein paar Gesetze ändern und dann ist es vorbei. So, das ist oft in Transitional Justice irgendwie das Problem, dass man so ein Limited Timeframe anschaut und denkt, jetzt machen wir drei Instrumente und dann haben wir es gelöst und dann funktioniert alles.
Ja, nur weil die Gesetze geändert werden, heißt es ja noch lange nicht, dass dieser tief verankerte strukturelle Rassismus, das lässt sich ja erst nicht löschen aus den Köpfen der Leute, ne, von heute auf morgen.
Und man kann halt sagen, damals in der Transition war schon das Hauptanliegen, jetzt die politischen Rahmenbedingungen zu ändern. Ne? Also das gleiche Wahlrecht für alle Bewohnerinnen und Bewohner Südafrikas, die gleichen Rechte, also eine neue Verfassung und natürlich auch so Polizeireform und so. Aber man kann sagen, es war halt ein sehr starker politischer Fokus und da wurde auch total viel erreicht. Ne? Also es gibt jetzt das gleiche Wahlrecht für alle. Man hat eine sehr fortschrittliche Verfassung geschrieben. Und interessant ist jetzt aber, dass heute, und das ist ja auch der Punkt, von dem aus ich forsche, und das ist ja auch das, was du vorhin eigentlich gefragt hast, was ist heute eigentlich das Ding, dass heute diese tolle Transition in Südafrika gar nicht mehr so hoch im Kurs steht, sondern dass heute quasi immer mehr Menschen sind, oder dass es heute viele Proteste auch gibt, die sagen, damals wurde krass was versäumt. Und auch diese ganze Rede davon, wir sind die Versöhnungsnation, wir sind die Rainbow-Colored Nation und wir sind die Rainbow-People of God und wir sind irgendwie alle gleich, dass das immer mehr in die Kritik gerät.
Wie genau wird da kritisiert oder was genau sind da so die Hauptpunkte?
Also es gibt zum Beispiel auf Seiten von Studierenden gab es mehrere große Protestbewegungen, die das Land auch richtig erschüttert haben, wo auch darüber reflektiert worden ist, ob das jetzt eine neue Revolution in Südafrika ist. Da gab es zum Beispiel eine große Protestbewegung, die hieß Rhodes Must Fall, weil Rhodes, das war so ein britisch-südafrikanischer imperialer Politiker, würde man heute vielleicht kurz zusammenfassen, der auch im Bergbau groß war und quasi auch viel Ausbeutung betrieben hat, aber halt auch richtig viel Asche hatte und deswegen da irgendwie die Universität mitgestiftet hat oder das Grundstück. Und deswegen steht von dem halt eine Riesenstatue auf dem Campus. Und da haben Studierende irgendwann gesagt, so, ey, das kann nicht sein, dass wir in dem Südafrika, was ja angeblich 1994 von der Apartheid befreit haben, jeden Tag an so einem krassen Rassisten vorbeilaufen. Und da haben halt dann noch welche gesagt, ja, das, ich fühle mich ja auch verletzt, dass ich da immer dran vorbei muss. Und überhaupt, diese ganze Universität ist irgendwie krass rassistisch eigentlich noch und hat so krasse Strukturen. Überall gucken einen irgendwelche Europäer von der Wand an. Und warum lernt man irgendwie die westlich-europäische Ideengeschichte in der Philosophie und nicht die afrikanische so? Und da sind dann solche Proteste hochgekocht, die gesagt haben, also diese Statuen müssen weg und die Curricula müssen anders sein und überhaupt der Zugang zur Universität, wie viel Geld man braucht und sowas, dass da leben so viele quasi Machtstrukturen fort und koloniale Machtstrukturen fort und das muss geändert werden. Und am Ende wurde diese Statue zum Beispiel dann auch entfernt. Das ist ja ein Riesenthema, wie man mit solchen Statuen oder Denkmälern umgeht, ist ja auch in Deutschland ein Thema. Und das Ganze hat sich dann noch so mit Protesten verbunden, die sind dann Fees must fall, also die Studiengebühren müssen runter. Und das ist dann alles ganz schön eskaliert, also bis dahin, dass auch das Parlament in Südafrika von Studierenden gestürmt wurde. Wow. Und dann quasi dieses Landesverrats irgendwie oder des Umsturzes angeklagt worden sind. Und dann auch die Frage war, ja, dieser neue Staat, dieses neue Südafrika, wie sehr ist es eigentlich wirklich für seine Menschen da oder auch nicht? Oder ist es eigentlich doch nur ein neuer Machtapparat mit anderen Menschen? Genau, und innerhalb der Protestbewegung wurden teilweise auch Bilder verbrannt oder Bibliothek oder so. Genau, und da wird halt gesagt, ja, dieses ganze Narrativ, was es seit den 90ern gibt, dass man sagt, wir sind die Regenbogennation, ne? Wir sind eine tolle Nation, weil wir haben es geschafft, ne? Und wir leben jetzt alle in Frieden miteinander.
Hat aber nicht gereicht, ne?
So, die sagen so, dieses Narrativ, das muss weg. Na, während man in den 90ern gesagt hat, na, wir sind der Regenbogen und deswegen können wir es, sagen die heute, solange wir immer sagen, wir sind die Regenbogennation, wird sich halt nichts ändern in diesem Land und wir müssen, na, break the rainbow ist so ein Stichwort. Wir müssen da echt weg. Und ich habe halt in meiner Diss jetzt quasi, darin schaue ich quasi aus der heutigen Perspektive, was sind so Sachen, die heute gesagt werden, die werden in diesem Land krass vermisst, die fehlen in diesem Land und die werden vielleicht sogar als Vorwurf an die 90er Jahre formuliert. Also dass zum Beispiel gesagt wird, ja, warum habt ihr euch mit dieser Kolonialismusfrage nicht beschäftigt in den 90ern? Oder warum habt ihr gedacht, dass man Rassismus abschaffen kann, indem man ein paar Gesetze abschafft? Oder warum sind die sozioökonomischen Verhältnisse eigentlich noch genau die gleichen wie damals? Es gibt immer noch die Großgrundbesitzer und es gibt Menschen, deren Lebenssituation im Slum hat sich von 1994 bis 2021 nicht geändert. Es hat sich natürlich schon auch viel geändert, aber das sind trotzdem die Diskussionen. Ne? Und dann kann man quasi gucken, ja, was wurde davon dann in den 90ern schon besprochen und was nicht. Und ja, da kann man sagen, man muss diese Postkolonialismusdebatte oder Kolonialismusdebatte, die ist heute echt an einem anderen Punkt. Und die ist zum Beispiel auch in diesem ganzen Transitional Justice-Diskurs eigentlich noch, würde ich sagen, zu wenig reflektiert. So eine Erkenntnis der Arbeit. Dass in Transitional Justice oft auch sozioökonomische Fragen zu wenig reflektiert werden und es, ne, vor allem, ne, um politische Rechte ging. Das ist, war in den 90ern auch so, aber da ist man heute in der Transitional Justice-Debatte auch so, dass man sagt, so ja, okay, das ist uns, das haben wir auch schon gemerkt. Genau, und aus theologischer Perspektive ist dann spannend, dass die Theologie halt oft in Südafrika selber, aber auch ganz stark in Europa gesagt hat, naja, wir als Theologen, wenn wir jetzt was dazu sagen sollen zu so einem Konflikt und zu so einer Situation, dann ist es ja klar, wir sind ja für Versöhnung. Ne? Weil Versöhnung ist gut und Gott versöhnt die Menschen untereinander und mit sich selbst. Und deswegen ist ja klar, dass wir als Kirche das auch einbringen und als Theologie.
Aber wie würde man denn jetzt, wenn man sagt Versöhnung und Vergebung, also würde die Kirche schon auch in Kauf nehmen, also quasi, dass der Schmerz quasi der Opfer wird da so ein bisschen, weiß nicht, ein bisschen außen vor gelassen, habe ich manchmal das Gefühl, oder? Also vergeben können und ist ja auch vielleicht ein bisschen eine privilegierte Sicht des Ganzen, wenn man selber nicht dabei war.
Ja, ist ein super facettenreiche Frage so. weil zum Beispiel aus der Perspektive mancher Opfer das auch ganz wichtig war, zu sagen, gegenüber ihrem Täter, nachdem der vielleicht alles aufgeklärt hat, was passiert ist, wenn jetzt beispielsweise der Sohn von einer Frau irgendwie umgebracht wurde und jetzt ist dann die Frau, die Mutter dieses Sohnes in der Wahrheits- und Konfessionskommission und trifft da diesen Polizeiofficer, der ihren Sohn umgebracht hat und das kann irgendwie aufgeklärt werden, was passiert wird und dann war es teilweise aus der Perspektive der Opfer auch total befreiend zu sagen, ja, jetzt vergebe ich diesen Polizisten und bin damit selber frei von diesem ganzen Schmerz und von dem ganzen Hass. So. Also das ist schon auch eine Perspektive, wo man nicht nur sagen kann, Versöhnung oder Vergebung, das hilft nur den Tätern. Das war auch aus der Opferperspektive teilweise eine ganz wichtige Perspektive. Hm. Und trotzdem lässt sich halt die grundsätzliche Frage stellen, oder die wird jetzt heute in Südafrika gestellt, wo ist jetzt der Ort der Kirche? Also man hat lange gesagt, das ist auf der Seite der Theologie der Versöhnung. Ja, also hat auch Desmond Tutu gesagt, der war Erzbischof der anglikanischen Kirche in Südafrika und hat auch dieser Wahrheits- und Versöhnungskommission vorgesessen, die ja eigentlich ein staatliches Instrument war und hat immer gesagt, naja, wir durch Versöhnung schaffen wir es auch, in Frieden miteinander zu leben. Und das ist natürlich eine wahnsinnige Leistung, auch dass man das so einbringen konnte in den Diskurs, dass man sagt, jetzt erstmal Frieden und erstmal Versöhnung so. Aber heute gibt es halt auch Theologen, die sagen, also dieses Theologie der Versöhnung-Ding, das ist eigentlich das Schlimmste, was uns jetzt passieren kann. So, ja, als Gesellschaft.
Ja, weil es wird halt viel dann einfach so ad acta gelegt, ne? Und das heißt ja nicht, dass diese Konflikte in den Personen selbst, das kann ja nicht so einfach jeder einfach mal vergeben. So. Das ist ja eine wahnsinnige Aufgabe eigentlich. Ja. Und gerade vielleicht Leute, die vielleicht auch nicht so stark glauben wie andere, haben da vielleicht immer noch sehr mit zu hadern. Und wenn dann auf einmal gesagt wird, ja, wird allen vergeben, dann nimmt man sich, also fühlt man sich vielleicht auch irgendwie nicht so richtig ernst genommen und das vielleicht, dass der eigene Schmerz irgendwie auch ein bisschen bagatellisiert wird oder, ne?
Der eigene Schmerz braucht auf jeden Fall auch echt Raum, ne? Ich war auch auf einer Konferenz in Südafrika, da waren auch viele Psychologinnen und Psychologen und die haben auch gesagt, ja, we need a place to mourn. Ja, wir brauchen einen Platz zum Trauern.
Ja.
Und die 90er werden manchmal auch so als der Honeymoon beschrieben, so, ne, jetzt ist man irgendwie hammerglücklich, dass es irgendwie ein bisschen geklappt hat, aber irgendwie der Schmerz ist ja doch noch da. Genau, und aus Seiten der Perspektive der Theologie wird dann vielleicht auch gesagt, naja, wir müssen auch an den Seiten der Unterdrückten stehen und müssen, deren Befreiung muss quasi unser größeres Thema sein und deren Gerechtigkeit, womit wir wieder bei dem Begriff wären, ist für uns als Theologen eigentlich die hauptsächlichere Aufgabe, als zu sagen, lass mal versöhnen. Was natürlich irgendwie jetzt am Ende klar ist und was dann ganz schnell so als Lösung kommt, ist, dass man sagt, ja, das eine geht ja nicht ohne das andere. Es wird dann gesagt, ja, wir brauchen ja Gerechtigkeit für Versöhnung und damit ist das gar kein Gegenüber mehr, sondern das gehört ja eh alles zusammen. Aber das ist dann schnelle Harmonisierung, die darüber hinwegtäuscht, dass es schon ein bisschen darum geht, welche Perspektive man jetzt einnimmt, auf welcher Position und was man jetzt hauptsächlich nach vorne stellt.
Was hat denn diese Arbeit mit dir als Person gemacht?
Sie hat mich viel an den Schreibtisch gesetzt.
Weniger joggen.
Weniger joggen, mehr Schreibtisch. Ja, das ist.
Also hast du da vielleicht so, ich habe das aus meinem Studium so gemerkt, dass man bestimmte Denkmuster, die man sich im Studium aneignet, bei mir war es eher so ingenieurwissenschaftlich, naturwissenschaftlicher Art, aber dass man so bestimmte Denkmuster so ein bisschen in den Alltag gerne mal überträgt. Also, und wenn es um so banale Dinge geht wie, keine Ahnung, die Dinge in der Spülmaschine so anzuordnen, dass sie optimal umströmt werden oder so, also so komplett absurde Dinge eigentlich, aber das äußert sich schon in so Kleinigkeiten, ne? Wie glaubst du, ist das bei dir jetzt,
ja, das stimmt.
Bei dir ausgewirkt?
Das ist einmal so grundsätzlich, wie man an Sachen herangeht und dann gibt es natürlich so ein paar thematische Sachen, die einen als denkenden Menschen dann auch dauerhaft beeinflussen und so wie man an Sachen herangeht, ist ja in so einer Dissertation und als Geisteswissenschaftler geht es ja immer darum, dass man irgendwas kritisch betrachtet. und aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Und nachdem man alle Perspektiven versucht hat zu verstehen und alle Flaws, alle Fehler oder Schwächen zu finden, danach wird geurteilt oder eine neue Perspektive erschaffen. Und diese kritische Herangehensweise, die trägt man dann irgendwie krass mit sich rum. Und wenn einem irgendjemand dann eine Idee erzählt, was er gerne mal machen würde oder sowas, dann muss ich manchmal voll aufpassen, dass ich dann nicht anfange, das gleich so in Frage zu stellen. Ja, geht das überhaupt? Und sondern dass man auch Sachen vielleicht einfach mal sein lässt so und sich einfach über das freut, was ist und nicht gleich alles irgendwie kritisch hinterfragt oder so. Das ist, würde ich sagen, muss man ein bisschen aufpassen. Und das andere, da haben wir aber vorhin auch schon drüber gesprochen, dass wenn man sich jetzt so viel mit Gerechtigkeitstheorien beschäftigt und Versöhnungstheorien, dass einem dann halt das immer auffällt, sobald halt irgendjemand das Wort Gerechtigkeit benutzt, ist man halt dabei zu überlegen, aber was meint er jetzt? Er hat da nicht gesagt.
Das hast du jetzt aber nicht genau definiert.
Ja. Oder wenn ich halt selber mal Gerechtigkeit sage und es dann nicht gleich definiere, dann denke ich auch so, ja, das war ja nicht so gut jetzt oder so. Genau.
Was hast du denn bisher so aus deiner Promotion gelernt? Oder wenn man jetzt auch mal daran denkt, also die meisten Leute, die hier, glaube ich, zuhören, sind tendenziell, oder anhand des Feedbacks, was ich bisher so bekommen habe, sind tendenziell Leute, die eben selber promovieren gerade oder überlegen, ob sie es machen sollen. Deswegen dachte ich mir, vielleicht kann man auch so ein paar Tipps und Tricks einfach immer wieder weitergeben von den Expertinnen, die ich hier einlade, an die Leute, die das hören. Hast du da schon irgendwelche Lehren draus gezogen oder irgendwelche Tipps und Tricks, die du gerne mit uns teilen möchtest?
Also was ich super wichtig irgendwie für mich finde, und das ist aber vielleicht auch bei jedem und jeder unterschiedlich, ist ja, dass man irgendwie so ein Netzwerk hat mit Leuten. Also es war jetzt in Corona gerade schwierig, aber sonst, ne, dass man sich in der Bibliothek trifft, vielleicht morgens auch verabredet und dann irgendwie sich später auf einen Kaffee verabredet, dann irgendwie zusammen essen geht und weitermacht, das hilft einem halt da durchzutragen, weil die Wahrheit ist ja, man ist in der Promotion, arbeitet man halt viel alleine selber. Und dann ist es halt cool, man hat irgendwie so Leute, mit denen man das etabliert, dass man gar nicht mehr darüber nachdenken muss, fahre ich heute in die Bibliothek oder nicht, so.
Ja, dass man sondern, das auch so ein bisschen abgibt, die Entscheidung, sondern sagt, ja, ich treffe mich heute um 10 Uhr auf einen Kaffee mit der und der, genau. Da muss ich einfach hin, fertig.
Und was mir auch hilft, ist, dass ich die Promotion sehe ich so ein bisschen wie so Arbeiten. Also ich habe auch so eine Zeiterfassung, da schreibe ich rein, so wann habe ich heute angefangen und aufgehört. Ja. Ich meine, das ist ja irgendwie jedem eigentlich egal.
Ich meine, ja, es ist ja momentan, ist es deine Arbeit, dein Job, ne?
Genau.
Für den du auch Geld kriegst quasi durch ein Stipendium.
Und dann muss ich morgens mich halt nicht fragen, so, heute, mache ich heute eigentlich was an meiner Promotion oder
ja,
nicht
oder
so? Aber ich könnte natürlich jetzt auch erstmal irgendwie spazieren gehen oder shoppen oder so, sondern das ist für mich so ein fester Tagesablauf, das hilft mir so. Ne? Ich muss Montag bis Freitag, muss ich nicht darüber nachdenken, mache ich was an meiner Promotion, das ist so ganz normal, dass die Arbeit und Wochenende frei, ne, freinehmen finde ich auch super wichtig.
Also Banden bilden und sag ich mal, reguläre Arbeitszeiten einhalten, würdest du sagen?
So, mir hilft das, ja. Und vielleicht, wenn man jetzt überlegt, eine Promotion anzufangen, auch genau zu gucken, wo werde ich quasi betreut? Gibt es da irgendwie ein DoktorandInnen-Kolloquium? Kann ich da regelmäßig meine Arbeit vorstellen? So, dass auch quasi unabhängig vom Mittagessen irgendwie man auch da so eine wissenschaftliche Einbindung hat. Das ist auch super wichtig, finde ich.
Glaubst du denn, also es wird ja von vielen immer so, oder man hat oft gehört, dass so Religion und Wissenschaft oder Glaube und Wissenschaft sich gegenseitig ausschließen. Wie stehst du denn dazu? Du hast ja beide Welten schon kennengelernt auch. Und meine Frage wäre da, glaubst du, dass sich Glaube und Wissenschaft vereinen lassen?
Also ich würde sagen, ja, auf jeden Fall. Sonst wäre ich auch, glaube ich, schwierig aufgehoben in diesen zwei Welten, irgendwie mit einem Standbein in der Gemeinde und mit dem anderen in der Wissenschaft. Wenn man das nicht irgendwie zusammenbringen kann, dann kann man es auch als Job ja nicht machen. Aber ich glaube auch, dass man, das ist auch jetzt jedenfalls im Theologiestudium, da ist man auch selber gefragt. Ne? Wenn man jetzt anfängt, Theologie zu studieren und damit irgendeiner Form von Glauben hinkommt, dann ist es jetzt nicht so, dass im Theologiestudium sich jemand mit dir hinsetzt und fragt so, ja, was macht denn das jetzt mit deinem Glauben? Sondern da ist man schon, da muss man auch immer selber wieder drüber nachdenken. Und manche sagen ja auch, studier auf keinen Fall Theologie, das wird deinen Glauben zerstören oder so.
War das bei dir der Fall? Was hat das, eine kleine Zwischenfrage, was hat das Theologiestudium mit deinem Glauben gemacht?
Und ich würde sagen, es gibt so herausfordernde Momente, aber die sind alle, die können alle gut sein. Ne? Also weil du kommst halt hin mit irgendwie deinem Glauben, den du so irgendwie von der Kinderbibelwoche vielleicht mitbringst. Und oder du kommst vielleicht auch mit gar keinem großen Glauben dahin und bist eher so, ich weiß jetzt gar nicht so genau, aber dann geht es halt im Studium darum, dass man ja kritisch auf alles schaut. Ne? Es ist ja, es gibt im Theologiestudium ja eigentlich nichts, was man nicht hinterfragen kann. Und alles muss irgendwie auseinandergenommen werden und alles in Frage und kritisiert werden. Und das, wenn man jetzt zum Beispiel erstmal ankommt und denkt, ja, die Bibel, das ist ja unsere heilige Schrift, ne? Und denkt, ja, die hat bestimmt irgendwie Gott geschrieben oder so, dann kommt natürlich das Theologiestudium mit der Dampfwalze an und sagt so, naja, also Bibel haben schon Menschen geschrieben. Ne? Und teilweise kann man auch sagen, wann und auch welches Interesse vielleicht dahinter stand. Ja,
es gab doch auch so ein Auswahlkomitee im Endeffekt, ne, was entschieden hat, welche Geschichten in die Bibel kommen und welche nicht. Oder?
Ja, Riesenthema. Wie ist der Kanon entstanden?
Okay, da wollen wir jetzt vielleicht nicht abtauchen, sonst wird die Folge 3 Stunden lang.
Genau. Und ich würde sagen, dass das im Glauben aber tatsächlich was Sinnvolles ist, einmal alles auseinanderzunehmen und dann halt wieder zusammenzusetzen. Und dass das irgendwie so Fragen sind, die man sich eh irgendwie, an die man ab und zu so im Glauben stößt. Und dann muss man es halt im Theologiestudium machen. Dann muss man sich damit konfrontieren, was das heißt, dass Menschen die Bibel geschrieben haben. Und dass man das aber trotzdem irgendwie noch als heiliges Buch oder als total wichtiges Buch für uns ansehen kann als Christin und Christin. Und das fand ich was Schönes. So. Und was mir klar geworden ist, dass Glaube dann eigentlich nicht das ist, dass du auf alles eine Antwort hast. Ja, das kann dir auf vieles eine Antwort geben, aber es geht im Glauben gar nicht darum, dass du alles erklären kannst und auf alles eine Antwort hast, sondern dass es letztendlich der Umgang damit ist, dass du auf manche Sachen keine Antwort hast.
Im Vorgespräch hattest du das auch nochmal sehr schön gesagt, hattest du, ich versuche es nochmal nachzuformulieren, verbessere mich gerne, wenn ich es nicht mehr ganz richtig sage, da meintest du, dass die Wissenschaft eher untersucht, wie funktioniert etwas, also weiß nicht, wie funktioniert unser Körper, wie funktioniert die Umwelt und wie funktioniert das Leben, und die Religion oder der Glaube versucht dann eben eher zu beleuchten, warum das Ganze, also eher so ein bisschen die Sinnfrage stellen, wo kommen wir her, wo gehen wir hin, genau, und dass es sich eigentlich an diesem Punkt sehr gut vereinen lässt, dass man eben zwei verschiedene Perspektiven einnimmt oder verschiedene Fragen im Endeffekt auch stellt und nicht eben, ja, wie funktioniert die Photosynthese, sondern warum, also nicht warum brauchen wir das, aber genau, warum ist das überhaupt da, wo kommt das her, wozu ist das Ganze überhaupt gut, was wir da so an naturwissenschaftlichen oder wissenschaftlichen Erkenntnissen gewinnen. Okay, jetzt haben wir einen ziemlich thematischen Deep Dive unternommen in die ganze Thematik. Deswegen würde ich jetzt gerne noch mal so ein bisschen zu den Trivia rüber wechseln, um das Ganze noch ein bisschen aufzulockern. Jede Studienfach, jede Richtung hat ja so ein bisschen ihre Klischees. Und gibt es so ein Klischee oder vielleicht sogar mehrere so unter Theologinnen, mit dem du wahnsinnig gerne aufräumen möchtest? Jetzt hast du die Chance dazu.
Okay, große Verantwortung jetzt für die ganze Theologiestudierenden-Gemeinde.
No pressure.
Also was halt, glaube ich, manchmal ein Vorurteil ist, dass wir in unseren Seminaren sitzen, am besten barfuß und dann beten und singen so.
Den ganzen Tag.
Den ganzen Tag lang. Und das ist natürlich nicht der Fall. Sondern zum einen machen wir natürlich auch gemäß der wissenschaftlichen Methoden unsere ganze Forschungsarbeit. Und das andere ist aber, was man ja vielleicht auch denkt, ja, und dann trinken sie nur Tee dabei und sind so ein paar Langweiler. Und Theologen sind halt Menschen wie alle anderen. Und ich denke da immer so gerne an unsere Fakultätspartys. Ja, und die Theologische Fakultät von Berlin, die ist ja so direkt an der Spree. Und dann wurde immer das ganze Foyer wurde halt dann so zum kleinen Club umgebaut. Und das war natürlich so dann wie andere Fakultätspartys auch. Und das Lustige war natürlich immer, dass die Leute dann da stehen geblieben sind irgendwie draußen und dachten so, okay, neuer Club an der Spree, zweites Watergate oder was. Und war aber die Theologische Fakultät, was ist denn jetzt los hier? Ja, das war natürlich immer lustig.
Gibt's bei euch auch so?
Kam sogar mal die Polizei wegen irgendeiner Schlägerei oder so. Also
ich hoffe, ihr habt euch danach alle miteinander versöhnt.
Versöhnt, ja.
Im christlichen Sinne. Gibt's bei euch auch so eine Art Nerd-Gadget-Tum oder so ein, ja, so eine Kult, also so eine Zugehörigkeit oder so ein Nerd-Gegenstand, wo ihr sagt, wow, ja, da sieht man sofort, als Kennerin kann man sofort erkennen, da habe ich einen Theologen vor mir.
Ja, in den ersten Semestern muss man ja die alten Sprachen lernen. Also Althebräisch und Altgriechisch und Latein. Und deswegen ist es natürlich auch irgendwie, zum einen ist das in, dass man sich irgendwie dann, oder war es dann in, dass man sich so, kannst du dir auf die Federtasche irgendwas auf Hebräisch schreiben, kann dann irgendwie niemand lernen, lesen so. Oder bei irgendeinem Kickerturnier, da hatten alle Kickerturnierteams, die mussten dann sich einen Spitznamen geben und haben sich immer irgendwie so theologische Fachwörter genannt. Ja, oh, wie hier okay. Sind hier die Una Substantia oder was auch immer so.
Okay.
Oder die Revelatio, keine Ahnung, das ist dann schon so ein bisschen nerdig.
Bisschen ist gut.
Ja, und ein Gegenstand, den ja jede Theologin und jeder Theologe hat, sind die Bibel im Alten Testament auf Hebräisch und im Neuen Testament auf Altgriechisch. Und das ist halt so ein nerdiges Gegenstand, weil den schlägst du halt auf, wenn du kein Hebräisch kannst und du verstehst ja nichts. Es sind diese andere Schrift und das Buch Hebräisch wird ja auch nicht von vorne nach, also aus unserer Perspektive vorne nach hinten gelesen, sondern von hinten nach vorne. Und das findet man natürlich dann irgendwie am Anfang super lustig und spannend, dass du die Biblia Hebraica auf jeden Fall richtig rumlegst. Sonst kannst du auch durchfallen im Hebraikum, wenn du es falsch rum hinlegst.
Aber, oh wow, gleich in 3 Sekunden durchgefallen.
Ja, vor dem Übersetzen noch.
So generell, Promotion, würdest du es weiterempfehlen? Das sieht man ja oft gerade bei so Beauty-Produkten oder so, da wird immer so Werbung gemacht. 95% aller Frauen würden es ihrer besten Freundin empfehlen.
Ja, klickt gerne auf den Affiliate-Link in meiner Description.
Genau. Würdest du es empfehlen oder sagst du so, puh? Nee, macht's nicht.
Ja, ist halt Riesentypfrage, ne? Ist eine Riesentypfrage, ob einem das liegt. Ich empfinde das irgendwie als großes Privileg, dass einem die Gesellschaft das auch, dass es möglich ist, sowas zu machen wie eine Promotion, dass man echt noch so ein paar Jahre nochmal wissenschaftlich arbeiten darf. Und da kann man natürlich mega viel lernen und auch mit spannenden Menschen zu tun haben. Aber das sollte man halt auch nicht das sollte man halt auch dazu sagen, es ist natürlich trotzdem irgendwie eine große Herausforderung an einen selber und ist halt so ein Marathon. Und man sitzt halt ewig viel halt auch am Schreibtisch alleine.
Ein einsamer Marathon.
Und
ohne Publikum oder mit wenig, sagen wir.
Genau, und wenn man Hausarbeiten gehasst hat, so, dann ist es wahrscheinlich nichts.
Dann komme ich von meiner Seite aus zur letzten Frage. Und zwar meiner Lieblingsrubrik, das Forschungstier. Nochmal den Jingle. Das Forschungstier. Also Christian, wenn die Forschungswelt ein Tier wäre, welches wäre es für dich?
Ja, ich hatte tatsächlich auch als allererstes an Elefanten gedacht. Aber das hatten wir jetzt ja gerade oder hattet ihr gerade in der letzten Folge vom März. Deswegen habe ich dann nochmal so ein bisschen weitergedacht, um nochmal eine neue Idee zu haben. Und dann bin ich so auf den Adler gekommen. Ich würde sagen, der Adler ist so das Forschungstier, weil was man ja auch am Anfang von jeder Promotion macht, ist, dass man erstmal so den Survey macht, erstmal so schwebt man über allem und guckt so, wie ist denn die derzeitige Forschungslage.
Ah,
ja, und stimmt. Guckt sich alles so einmal an.
Quasi so die Literaturrecherche ist dann so der Kreis, wie nennt man das, Kreisflug, Rundumflug?
Na, keine Ahnung, ja.
Ne, die checken erstmal so die Gegend aus.
Genau, und dann geht's aber darum, dass man mit dem Adlerauge, ja, dass man mit dem Adlerauge dann irgendwie die eine Forschungslücke, und sei sie noch so klein, erkennt und darauf dann im Sturzflug, weil man muss ja schneller sein als die anderen, ja, die Lücke vielleicht auch gesehen haben, muss man dann im Sturzflug drauf zu.
Das erste Paper dazu veröffentlichen.
Be the first.
Der erste sein, wie auf dem Mond, ey.
Genau.
Für den zweiten interessiert sich niemand mehr.
Und dann muss man halt als erster da sein. Und dann muss man auch den richtigen, ne, die Adler haben doch auch so Adlerklauen, mit denen sie dann irgendwas anfassen, dann muss man halt auch so den richtigen Themenzugriff haben. Ne? Du brauchst so die richtige, konkrete Frage, dass du halt den Zugriff schaffst und nicht nur rumlaberst. Und dann ist halt auch noch so eine Sache, dann fliegt der Adler ja zu seinem irgendwie Adlerhorst oder wie heißt das?
Ich glaube, ja, stimmt, Horst.
Heißt wirklich Horst, oder? Ja, lustig.
Adlerhorst.
also zu seinem Nest oder so. Ja. Und dann ist er da und ist da halt auch so ein bisschen einsam. Ja? Da wird dann halt ein bisschen im Adlerhorst so, da wird dann geforscht. Und da werden dann irgendwie die kleine Dis, die wird dann da großgezogen. Ja? Und
kriegt immer so Würmer in den Hals.
Ja. Und dann muss man irgendwann raus zur Verteidigung und da müssen die dann fliegen lernen. Und aber es geht dann auch darum, dass es irgendwie schön sein kann. Also Fliegen zum Beispiel ist ja auch was, das wünscht man sich eigentlich immer. Ne? Und so eine Dissertation kann natürlich auch so sein wie dein persönlicher Flug. Na, da kannst du echt so deins machen und ein bisschen da rumgleiten. Und das ist halt
dein Soloflug.
Kann total cool sein, aber natürlich, wenn man schon lange unterwegs ist, dann kann es natürlich auch, dann können die Flügel auch ein bisschen müde werden. Dann muss man gucken, dass man wieder in den Horst kommt.
Das ist ziemlich scary am Anfang, wahrscheinlich loszufliegen.
Auch das?
Oh ja, wow, das hast du jetzt super elaboriert. Vielen Dank. Ja, ich bin mit meinen Fragen jetzt echt tatsächlich am Ende. Lieber Christian, vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst und dir die Zeit genommen hast. Wie fandest du es?
Ja, ich sag vielen Dank. Total cool, dass ich hier die Möglichkeit hatte, mal darüber zu sprechen. Das ist für einen selber ja auch immer nochmal interessant, sein Thema so mit jemandem durchzukauen. Und,
der keine Ahnung hat oder die keine Ahnung hat.
Ja, aber du stellst halt auch dann coole Fragen und hast schnell ein gutes Verständnis. Und ja, ich hoffe, dass irgendwie wir unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch was bieten konnten und die nicht gelangweilt haben oder so. Insofern danke an alle fürs Zuhören und sorry, wenn es länger gedauert hat.
Ich glaube, die konnten da bestimmt einiges mitnehmen. Dann war's das für heute. Over and out, würde ich sagen. Tschüssi.
Tschüss.
Seit der Aufnahme dieser Episode bin ich definitiv etwas sensibler bei der Verwendung des Wortes Gerechtigkeit geworden. Mir ist nochmal richtig bewusst geworden, dass es viele verschiedene Arten von Gerechtigkeit geben kann und dass das vor allem auch eine Frage der Perspektive ist. Beeindruckt hat mich, dass Christian seinen Glauben durch das Studium und das sogenannte Auseinandernehmen nochmal festigen konnte und darin die Erkenntnis gefunden hat, dass man eben nicht alles erklären kann. Religiös oder nicht, ich glaube, dass mehr Gelassenheit und Akzeptanz im Leben mich auf jeden Fall vor der ein oder anderen schlaflosen Nacht bewahren können. Wenn euch diese Folge gefallen hat, folgt dem Podcast auf Instagram oder Twitter und abonniert ihn in eurer App, um keine Folge mehr zu verpassen. Wenn ihr das Projekt finanziell unterstützen möchtet, könnt ihr mir auf buymeacoffee.com einen virtuellen Kaffee kaufen. Von dem Geld möchte ich ein zweites Mikrofon und ein Audio-Interface kaufen und es gibt eine persönliche Danksagung in der nächsten Folge. Alle Links und Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Das Thema der nächsten Folge steht noch nicht ganz fest, aber ich hoffe, dass es um Quantenphysik gehen wird. Also bis bald und bleibt neugierig!